Woche der Entscheidung, Brexit ja oder nein? Verletzt das Streckenradar unsere Grundrechte? Gericht urteilt ja. Und Digitalisierung an Schulen, wie fit fühlen sich eigentlich die Lehrer?
Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 12. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Schicksalstage in Großbritannien. Diese Schlagzeile trifft es wohl am ehesten, denn diese Woche entscheidet sich, wie es weitergeht in Sachen Brexit. Gibt es nun ein Abkommen mit der EU? Kommt es zum Brexit ohne Deal? Oder wird der Termin für den Brexit vielleicht sogar verschoben? Im britischen Parlament soll diese Woche Klarheit über die Zukunft des Brexit geschaffen werden. Doch bislang herrschte erst einmal Chaos. Die erste Abstimmung drohte zu platzen. Dann standen am Abend die Zeichen doch wieder auf Abstimmung, denn May war gestern nochmal zu Gesprächen über das Brexit-Abkommen nach Straßburg gereist und erzielte dort offenbar einen Durchbruch. Die EU und Großbritannien haben sich in der Nacht geeinigt. Es gibt Änderungen beim umstrittenen Backstop. Er regelt die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Antenne Bayern London-Korrespondent Philipp Detlefs verfolgt die Debatte seit Anfang an und versucht, etwas Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Philipp, nach dem ganzen Hin und Her gestern, wie stehen denn nun Mays Chancen?
Ja, mittlerweile sieht es danach aus, dass sie heute Abend wieder eine Niederlage kassiert und inzwischen muss man sogar davon ausgehen, dass es eine heftige Klatsche wird. Denn nicht nur viele Abgeordnete aus den eigenen Reihen haben das Abkommen scharf kritisiert, sondern auch die nordirische DUP. Und auf deren Stimmen ist Mays Minderheitsregierung ja angewiesen. Mit den gestern erreichten Zugeständnissen zum Backstop hatte sie gehofft, die DUP zu überzeugen, die aber meint, der nötige Fortschritt ist nicht erreicht.
Also haben diese Zugeständnisse eigentlich gar nichts gebracht?
Doch, ein paar Abgeordnete hat das offenbar überzeugt. Einige haben auch gesagt, diese Zugeständnisse entsprechen zwar nicht ihrer Wunschvorstellung, aber zumindest seien sie eine deutliche Verbesserung. Vorhin hieß es, 12 Tory-Abgeordnete hätten ihre Meinung deshalb geändert und würden dem Deal heute zustimmen. Aber das Abkommen wurde ja im Januar mit 432 zu 202 Stimmen abgelehnt. Da machen natürlich 12 Stimmen kaum einen Unterschied.
Und wenn die Premierministerin nun wieder eine deutliche Niederlage kassiert, ist sie dann überhaupt noch zu halten?
Tja, das ist die Frage, die sich hier viele stellen und die einige bereits mit Nein beantworten. Fast schon symbolisch wirkt May heute ziemlich angeschlagen. Sie ist total heiser und hat kaum Stimme. Und ihre politische Zukunft, die ist mal wieder offen. May ist ja nun bekanntlich sehr zäh und widerstandsfähig. Nach der ersten Niederlage hat es ja schon Forderungen nach einem Rücktritt gegeben. Die hat sie ausgesessen. Auch ein Misstrauensvotum war erfolglos. Aber wer weiß, vielleicht verliert sie ja auch irgendwann mal die Lust, die Geduld. Denn Fakt ist auch, sie kommt mit ihrer Strategie nicht weiter.
Und was heißt das jetzt für den Brexit? Wird der womöglich doch noch ganz abgesagt?
Das ist sicherlich erst die letzte Lösung, aber ich habe es ja in den vergangenen Wochen schon öfter gesagt, ich würde in Sachen Brexit momentan überhaupt nichts ausschließen. Ungeregelter Brexit, Verschiebung, Neuwahlen, Absage. Ich glaube, alles ist derzeit im Bereich des Möglichen. Da hilft, wie der Brite sagt, nur eins, abwarten und Tee trinken.
Und nach diesen erfolgreichen Last-Minute-Verhandlungen in Straßburg hofft die britische Premierministerin Theresa May jetzt trotzdem natürlich auf einen Durchbruch für ihr Brexit-Abkommen im Parlament in London. Gewicht hat auch, was der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox dazu sagt. Cox hatte zuvor schon das ursprüngliche Brexit-Abkommen von May mit der EU bewertet und Bedenken geäußert. Und auch die jetzigen Nachbesserungen beim Backstop könnten seine Zweifel nicht ausräumen. Sein Kritikpunkt? Großbritannien habe weiterhin keine rechtlichen Mittel, um die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu kündigen. Das Risiko, auf Dauer in einer Zollunion mit der EU gefangen zu bleiben, sei immer noch hoch, aber durch die Nachbesserungen reduziert. Für May sind das vor der Abstimmung heute Abend keine guten Nachrichten. Der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw hatte im ZDF angekündigt, er werde wieder dagegen stimmen.
Die Labour-Partei ist jetzt ziemlich einig darüber, dass wir eine Notvolksabstimmung unterstützen. Ich glaube nicht, dass wir Ende März die EU verlassen. Nein, das wäre sowieso unmöglich, auch wenn Theresa May heute Abend diese Vereinbarung durchs Parlament kriegt. Wir haben nicht genug Zeit mehr, alle die Gesetze hier zu ändern. Also es wird wahrscheinlich sowieso eine Verlängerung geben müssen. Alle Meinungsumfragen hier zeigen, dass wir eine große Mehrheit haben würden, in der EU zu bleiben. Ich möchte das jetzt erzielen als unsere Lösung. Besser für Großbritannien und auch besser für Europa.
Und auch der proeuropäische konservative Abgeordnete Dominic Reeve kündigte an, er werde bei der Abstimmung im Unterhaus am Abend gegen den Deal stimmen. Der einzige richtige Weg sei ein zweites Referendum. Das kommt für May nicht in Frage. Das hat sie am Nachmittag auch nochmal deutlich gemacht.
Es ist absolut wichtig, dass wir die Entscheidung umsetzen, die das britische Volk im Juni 2016 getroffen hat, und dass wir dieses Referendum umsetzen und den Brexit verwirklichen. Es besteht eine große Gefahr, dass wir mit diesem Abkommen scheitern, und dann könnte es passieren, dass wir gar keinen Brexit haben.
Rückendeckung bekommt sie dafür vom Brexit-Befürworter Jacob Rees-Mogg. Er sagte zwar, für eine klare Bewertung sei es noch zu früh, aber es sei eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Wie auch immer die Abgeordneten im britischen Parlament am Abend abstimmen, EU-Kommissionspräsident Juncker hat eines klargestellt.
Let us be crystal clear about the choice. It is this deal or Brexit might not happen at all.
Entweder gilt nun diese Vereinbarung oder es wird überhaupt keinen Brexit geben. Auf der Bundesstraße 6 bei Laatzen in der Nähe von Hannover wird seit fast auf den Tag genau 2 Monaten scharf geschossen. In diesem Fall Bilder von Rasern. Auf einem etwa mehr als 2 Kilometer langen Streckenabschnitt ist das bundesweit erste Streckenradar in Betrieb gegangen. Täglich fahren hier 15.000 Autos durch. In der Vergangenheit hat es dort immer wieder schwere Unfälle gegeben. Jetzt wird dort die Geschwindigkeit gemessen, aber nicht wie sonst üblich mit einem Blitzer, sondern gleich mit mehreren. Und wer zu schnell unterwegs ist, bekommt ein Bußgeld oder gegebenenfalls auch ein Fahrverbot aufgebrummt. Aber ist das auch rechtens? Das Verwaltungsgericht Hannover hat heute über eine Klage gegen eben dieses Streckenradarmessgerät verhandelt. Ein Anwalt hatte die Klage und einen Eilantrag gestellt. Er argumentiert, das Streckenradar stelle einen starken Eingriff in die Grundrechte der Bürger dar. Antenne Bayern-Reporter Dirk Steinmetz. Dirk, ist das Urteil eine Überraschung?
Naja, keine besonders große, denn das Bundesverfassungsgericht, das hat schon die Richtung vorgegeben. Wir haben ja das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Danach hat jeder das Recht, darüber zu bestimmen, wie seine Daten verwendet werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Erfassung aller Autokennzeichen zu Kontrollzwecken als Eingriff in das Grundrecht einzustufen ist. Und daran kam das Gericht in Hannover nicht drum herum.
Und es hat entschieden, dass der Eingriff nicht gerechtfertigt ist.
Ja, ganz genau, weil keine verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage vorliegt. Die muss jetzt erst geschaffen werden. Und die Anlage, die wird vorerst abgeschaltet. Das haben die Richter verfügt und das niedersächsische Innenministerium wird dem auch nachkommen.
Aber das ist ja jetzt keine Gerichtsentscheidung generell gegen das Streckenradar, richtig?
Ja, ganz genau, das ist richtig. Es geht wirklich im Moment mit dieser Entscheidung nur um den gut 2 Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße 6 bei Laatzen.
Woran liegt denn nun genau der Grundrechtseingriff? Es könne doch auch ein Polizist am Straßenrand stehen und alle Kennzeichen notieren.
Naja, aber da steht eben nun eine Kamera und die ist an einen Computer angeschlossen. Und so wird jedes Auto erfasst, 2-mal fotografiert, am Beginn und am Ende dieses Straßenabschnittes. Und dann wird gerechnet, wie schnell der Autofahrer unterwegs war. Und war er zu schnell, wird ein ganz klassisches Blitzerfoto geschossen mit dem Gesicht des Fahrers. Aber schon die Speicherung des ersten Fotos, also wenn man in diesen Kontrollbereich reinfährt, diese Speicherung des Fotos ist ein Eingriff, sagen die Richter.
Denn es werden ja auch die Daten aller Fahrer gespeichert, auch die von denen, die langsam fahren.
Ja, das stimmt. Denn wenn der Autofahrer reinfährt in die Kontrollstrecke, dann weiß ja das System noch nicht, wie schnell er am Ende der Strecke unterwegs gewesen sein wird. Vielleicht kann man das irgendwann auch nochmal errechnen mit künstlicher Intelligenz oder so, aber momentan geht das noch nicht. Und hält man sich an das Tempolimit, dann werden die Fotos sofort gelöscht und auf die zwischenzeitlich gespeicherten Daten soll auch niemand Zugriff haben. Trotzdem, so geht es nicht, sagen die Richter.
Nun muss also ein Gesetz her, dann geht das wohl in Ordnung mit dem Streckenradar. Im Ausland gibt sowas ja schon seit langem. Wie sind denn dort die Erfahrungen?
Ja, also es gibt Untersuchungen zum Beispiel in Belgien. Da haben Untersuchungen ergeben, dass auf Abschnitten mit Streckenradar weniger Autos zu schnell unterwegs sind und dass auch die Zahl der Unfälle sinkt. Insgesamt fließt dann der Verkehr gleichmäßiger. Ähnliche Erfahrungen haben auch die Österreicher gesammelt. Die erste Anlage ist dort schon vor 15 Jahren installiert worden in einem Tunnel in Wien. Und seitdem hat es in diesem Tunnel keinen tödlichen Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit mehr gegeben.
Und jetzt, wo das Verwaltungsgericht Hannover den Betrieb in Deutschland als unrechtmäßig eingestuft hat, muss der Betrieb der auch als Section Control bezeichneten Anlage sofort gestoppt werden. Geplant war, dass sie bis Juni 2020 ausgiebig erprobt wird. Tablets, Computer, digitale Whiteboards. Geht es nach der Politik, sollen diese Medien schon bald Teil des Unterrichts an deutschen Schulen sein. Dafür stellt der Bund viel Geld zur Verfügung. 5 Milliarden Euro sollen im Rahmen des sogenannten Digitalpakts in die digitale Ausstattung der Schulen fließen. Und groß war die Freude, als sich auch endlich Bund und Länder Mitte Februar auf einen Kompromiss geeinigt haben, wie der Digitalpakt umgesetzt und finanziert werden soll. Stimmt der Bundesrat am Freitag der Grundgesetzänderung zu, ist der Weg für die Milliardenhilfe frei. Doch wie fit sind unsere Schulen und vor allem die Lehrer? Heute ist eine neue Studie vorgestellt worden. Das Ergebnis: Die Lehrer an weiterführenden Schulen bewerten den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht zwiespältig. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch hat sich das für uns mal genauer angeschaut, welche Vor- und Nachteile die Lehrer sehen. Vielleicht erstmal zu den Vorteilen. 500 Lehrerinnen und Lehrer wurden gefragt und fast alle sagen, ja, mehr Technik im Klassenzimmer finden sie grundsätzlich gut. Aus welchen Gründen eigentlich?
Also positiv sehen so gut wie alle Lehrer bei mehr Technik im Klassenzimmer, dass solche Lernmittel die Kids mehr motivieren können. Und fast alle Lehrerinnen und Lehrer sagen auch, man kann damit Inhalte und Zusammenhänge anschaulicher machen. Zum Beispiel auf einer interaktiven Tafel, wenn man da Videos einsetzt, Animationen oder Grafiken und so weiter.
Aber die Studie zeigt natürlich auch, dass die Lehrer das Ganze trotzdem zwiespältig sehen, also auch Nachteile befürchten.
Genau, fast alle Lehrerinnen und Lehrer sehen zwar diese positiven Dinge, aber sie sehen genauso die negativen, möglichen negativen Auswirkungen. Es gibt große Befürchtungen, dass sich der vermehrte Einsatz von Technik im Klassenzimmer negativ auswirkt auf die Schreibfähigkeiten der Kinder zum Beispiel. Und ganz viele Lehrer befürchten auch, dass sich die Schüler immer mehr Dinge einfach so zusammenkopieren aus dem Netz, anstatt sich selber Gedanken zu machen.
Und dann hat man die Lehrer ja auch gefragt, wie sie den technischen Stand ihrer Schule einschätzen, und da gab's nur eine maue Durchschnittsnote von 3,3.
Also eine Mehrheit der Lehrer sagt, ich würde ja gerne häufiger digitale Medien einsetzen im Unterricht, aber es scheitert bei mir an der Schule einfach an der Technik. Wir haben zwar an der Schule Beamer, Notebooks, PCs oder auch diese interaktiven Tafeln, diese Smartboards, aber fast alle sagen, das gibt's bei uns nur als Einzelgeräte in speziellen Fachräumen und wir sind nicht quasi in der ganzen Schule damit ausgestattet, und daran scheitert's oft. Und jeder 10. Lehrer immerhin sagt auch, ich kann mit dieser ganzen Technik gar nicht so richtig umgehen. Deswegen ist eine große Mehrheit auch dafür, dass die Lehrer weitergebildet werden.
Und da sprichst du natürlich einen guten Punkt an, denn genau das, die fehlende Kenntnis der Lehrer, bemängelt auch Benjamin Hadrigan. Er sagt, der Digitalpakt bringt überhaupt nichts. Benjamin Hadrigan ist 17 Jahre alt, er ist in Wien zur Schule gegangen und hat dort festgestellt, digitale Ausstattung schön und gut, aber das Problem liegt vielmehr in der mangelnden Kompetenz der Lehrer beim Thema Social Media. Benjamin, du bist mir jetzt zugeschaltet und du sagst, der Digitalpakt in Deutschland, also für Milliarden Euro zum Beispiel neue Technik für die Schulen anzuschaffen, das bringt nichts?
Überhaupt nichts. Der Digitalpakt, das hat den Schwerpunkt, die Schulen zu digitalisieren. Sie vergessen aber, dass die Schüler alle schon digitalisiert sind durch ihr Handy und teilweise 10-mal mehr können als die Lehrer. Und manche Handys können ja schon mehr als ein Laptop. Also warum man da jetzt Beamer und veralteten Schrott da kaufen möchte, das macht keinen Sinn.
Wie hast du denn das persönlich erlebt, also überflüssige, veraltete Technik an den Schulen?
Ja, also wir haben, meine Schule hat auch ein Siegel E-Learning Schule, das ist in Österreich so eine Bestätigung, dass man eben digitalisiert ist. Die Digitalisierung hat so ausgeschaut, dass wir 3 EDV-Räume hatten mit veralteten Laptops und einem alten Beamer, der eh nicht gegangen ist, und die Lehrer teilweise eh keine Ahnung hatten, wie sie den Laptop verwenden. Und dann einmal 20 Minuten draufgekommen sind vor einer Stunde, weil der Laptop eingeschaltet werden musste und sie das nicht wussten.
Und deiner Meinung nach reicht's also dann, wenn die Schüler einfach ihre Handys mit zur Schule bringen?
Genau, also was kann ein Laptop jetzt mehr, als man schon am Handy machen kann? Also ich meine, gut, natürlich gibt es ein paar Funktionen, die man vielleicht brauchen könnte, aber am Handy, das Lernen alleine am Handy, ja, zum Beispiel mit Social Media, das geht herrlich, das geht am besten, weil genau dafür sind ja soziale Netzwerke da, sich interaktiv auszutauschen, abzufragen, das ist ja perfekt, Kommunikation. Und warum man sich da jetzt auf Laptops und so weiter, das macht keinen Sinn.
Dann könnte oder müsste man vielleicht sogar konsequenterweise Schulhandys einführen statt Schullaptops.
Ja, natürlich. Schulhandys wären natürlich eine gute Investition. Nur muss ich halt die Frage gestellt werden, es hat doch an sich schon jeder ein Handy ab 10, 11 Jahren. Und die keins haben, natürlich, die brauchen dann noch ein Handy von der Schule. Aber dass man das so ein Schulhandy, das wäre natürlich auch eine gute Sache.
Aber die Lehrer, die sich jetzt nicht auskennen mit Social Media per Handy, die kann man ja nicht einfach alle austauschen.
Das stimmt, genau, nicht austauschen, sie sollten halt einfach weitergebildet werden und eben qualifiziert gemacht werden. Und das ist ja nicht unmöglich, dass man ihnen das beibringt mit Social Media, das ist ja auch keine ist ja nicht sehr kompliziert und da müsste man ansetzen. Also das Geld in Bildung der Lehrer bezüglich Handys, Social Media und Technologien stecken.
Wie müsste denn eine Weiterbildung der Lehrer aussehen?
Ja, an sich müsste man ihnen in Vorträgen, was auch immer, die Grundfunktionen von diesen ganzen Social-Media-Apps erklären und wie man halt eben damit lernen kann. Ja, und das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele schon noch verstehen. Also das nehme ich schon an.
Danke, Benjamin Hadrigan. Aber vielleicht können ja in manchen Fällen die Lehrer eben auch noch was von ihren Schülern lernen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 12. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.